Yeah, hello everyone.
Bonjour, mesdames et messieurs. Buongiorno.
Buenos dias.
Buenos dias. Bienvenidos.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Ich freue mich, dass wir wieder im Studio sind. Fabian an meiner Seite, hallo.
Hallo, ich bin Fabian und an meiner Seite
Martin.
Der ehrenwerte Martin.
Genau, und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht sogar neu zu uns gefunden habt. Ja, heute haben wir die 28. Episode. Bevor wir euch verraten, worum es genau geht, vielleicht noch kurz unser unnützes Wissen zur Folge 28 oder zur Zahl 28. Hast du was rausgesucht, Fabian?
Na klar, Martin, weißt du doch. Also, die Zahl 28 ist der empfohlene Lochdurchmesser für die kleinen Meisen. Also, wenn man einen Nistkasten hat, dann ist das so 26 bis 28 Millimeter. Der empfohlene Lochdurchmesser für Blaumeisen, für aber auch Sumpfweiden, Hauben oder Tannenmeisen, die gehen aber seltener in so Kästen rein. Ja, das wollte ich einmal mit euch teilen.
Das ist doch mal ein nützlicher Fakt, würde ich sagen.
Sonst sind die doch nützlich.
Ja, aber den kann man ja alltäglich auch anwenden. Ja, Fabian, was machst du denn eigentlich am 9. Juni? Hast du da schon Pläne?
Ja, ich werde wählen gehen, Martin.
Ach, ist ja ein Zufall. Ich auch. Nein, okay. Denn am 9. Juni, vielleicht habt ihr schon gehört, da wird nämlich das neue EU-Parlament gewählt. Also da finden die EU-Wahlen statt. Und die heutige Folge, die steht ganz unter dem Stern der EU-Wahl oder eigentlich genauer gesagt unter den vielen Sternen, die kreisförmig angeordnet sind, der EU-Wahl.
Ja, Martin, du hast aber heute echt...
Ich spule heute wieder, ne? Ja, genau. Und wir wollen heute klären, was hat Europa eigentlich und deine Wahlstimme da draußen, also eure Wahlstimme da draußen, mit Vogelschutz zu tun? Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen, und zwar die liebe Kollegin Jennifer Krämer aus dem NABU-Bundesverband. Hallo Jenny.
Hi, schön, dass ich da sein kann.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir werden dich im späteren Verlauf auch nochmal genauer vorstellen. Aber Martin, wie in alter Tradition haben wir uns hast du zwei Zuhörenden-Einsendungen mitgebracht.
Genau, diesmal sind die etwas länger und zwar sind das zwei Mails, die wir bekommen haben zur Folge 25. Da ging es um, worum ging es da eigentlich? Um Reisen,
ging,
Vogelreisen.
Ja, mit Hannah Assil kam.
Genau, mit Hannah Assil, aber es ging in dem Fall um die Vogelfotografie und der Kommentar, den wir von Carmen bekommen haben, sie ist selber beim NABU aktiv in Baden-Württemberg. Und der Kommentar bezieht sich auf ein Zitat von Hannah. Sie hatte damals gesagt, was ich nicht fotografiert habe, habe ich nicht gesehen. So, ich habe die Mail etwas gekürzt, sie ist trotzdem etwas länger. Mir war es aber wichtig, die vorzulesen. Ich starte einfach mal. Also, Carmen schreibt, bei der Aussage wird mir ganz mulmig, denn mit Fotografen haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel an unserem Standort, wo NABU Aktive das erfolgreichste Kiebitz-Wiederansiedlungsprojekt des Landes initiiert und über viele Jahre betreut haben. Dort wurde während der Brut- und Aufzuchtzeit im eingezäunten Gelände ein Fotograf angetroffen. Dieser Mensch reist in der Gegend herum und bekommt Geld und Anerkennung für seine tollen Naturbilder, die er bei Vorträgen zeigt. Dass er für die Aufnahmen Naturzerstörung und zusätzlich Gefährdung von Arten der Roten Liste in Kauf nimmt, ist ihm bewusst. Vielleicht ist dieser Mensch ein drastischer Fall, aber schädigendes Verhalten für das Foto, das jemand unbedingt haben muss, kommt viel zu oft vor. Und in Fotocommunities werden Tipps gehandelt, wo seltene Arten am besten zu fotografieren sind. Wir im NABU sollten ein solches Verhalten klar und schädlich benennen und bei aller Fotobegeisterung immer darauf achten, dass der Natur- und Artenschutz an erster Stelle steht. So, einmal durchatmen. Also ich glaube, die Mail können wir eigentlich fast so für sich stehen lassen. Also die Aussage unterschreiben wir so auch. Und wir sehen das natürlich genauso. Meine persönliche Meinung ist, Hannas Aussage hatte einen anderen Bezug damals. Ja. Da ging es mehr um das Mittel der Dokumentation durch Fotos. Ich kenne das selber auch. Man vergisst schnell, wenn man keine Listen macht, was hat man eigentlich gesehen. Und ja, wenn man kein Foto hat, dann hat man halt nicht den visuellen Beweis. Und ich glaube, darum geht es. Aber ansonsten, Carmen, hast du natürlich völlig recht. Für ein gutes Foto sollte man also keine Arten stören oder Schutzgebiete überhaupt betreten.
Genauso übrigens für eine seltene Beobachtung. Also wenn ich jetzt den total seltenen Vogel sehen möchte, egal ob ich jetzt ein Foto mache oder nicht, soll ich natürlich trotzdem auch nicht rein. Also es gilt natürlich für alle anderen Ornis auch.
Ja, und die zweite Mail, die auch zur selben Episode reinkam, zum Thema Vogelreisen, die kam von Robin. Die ist wieder etwas länger und das machen wir ausnahmsweise heute nur so, weil das eben diese Mails sind und weil wir mit dem Inhalt eigentlich mitgehen. Also Robin schreibt, beim Hören eures Podcasts wurde ich häufig sehr wütend, weil das Urlaubmachen irgendwie nicht nachhaltig und klimafreundlich reflektiert wird. Flugreisen in besondere Gebiete für einen Kurzurlaub, zwei Wochen Wochen oder weniger, sind absolut klimaschädlich und schädigen meistens die Vogelarten, die man dort besuchen will, direkt oder indirekt. Man schützt die Tierwelt am besten, wenn man sie Tierwelt sein lässt und von einem Besuch absieht. Es gibt genug tolle Orte, die mit Zug oder Auto deutlich nachhaltiger zu erreichen sind. Und erst recht die Leidenschaft für Vögel kann das befeuern. Man muss nicht nach Australien, um Kiwis und Kakapos zu sehen. Es reicht sich zu freuen, dass sie noch nicht ausgestorben sind und stattdessen die wahnsinnige Vogelwelt Europas zu besuchen, die von der See bis hoch in die Alpen reicht.
Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Auf jeden Fall, den wollten wir auch einmal noch reingeben, weil das natürlich auch stimmt, was die Person sagt. Das war auch unser Anliegen. Also ich glaube, wir haben das vielleicht etwas zu subtil vermittelt. Wir wollten auch sagen, dass Europa, dass Österreich, wir haben über tolle Gebiete in Deutschland gesprochen, dass das eben auch ja ausreicht, dass das tolle Gebiete sind, wo man hinfahren kann. Und dass man, wenn man einen größeren Urlaub macht, das natürlich als totales Privileg ansehen sollte, dass das vielleicht verbunden wird mit irgendwas anderem, dass es ein längerer Aufenthalt ist, wenn man mal tatsächlich irgendwo hinfliegt. Aber dass Europa bietet so viel, bietet so tolle Gebiete, das und Deutschland auch, das wollen wir auf jeden Fall so nochmal reinbringen.
Genau. Und wenn ihr euch über nachhaltiges Reisen, was wir natürlich auch vertreten, weiter informieren wollt, da haben wir auch eine Seite dazu unter dem Shortlink nabu.de/nachhaltig-reisen. Da gibt's nochmal ein paar Tipps, was man so beachten kann beim Reisen. Ja, und damit kommen wir zur nächsten Rubrik, den Vogelnachrichten.
Die Vogelnews.
Martin, du hast die erste rausgesucht und ich lese mal deine Überschrift vor. Bloß nicht stressen lassen. Verkehrslärm beeinflusst Vogelentwicklung. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, das ist eine Studie, die ist relativ aktuell, die ist im April diesen Jahres in Science erschienen. Und das sind Untersuchungen, die ein australisches Forschendenteam angestellt hat. Und da ging es um den Einfluss von Verkehrslärm auf Vögel. Vorweggenommen das Ergebnis, es gibt unmittelbare und langfristige Folgen auf die Entwicklung von Jungvögel. Und das haben sie aber nicht im Freien untersucht, sondern in einem experimentellen Ansatz, und zwar mit Zebrafinken. Die werden sehr gerne herangezogen, weil die leicht zu halten sind und die kann man sehr schnell züchten, also unter Laborbedingungen. So, wie sah der Versuch aus? Sie haben Eier, den ja, Weibchen entnommen, also nicht entnommen, die Eier wurden gelegt und dann hat man die Eier in Inkubatoren gepackt und man hatte eine Gruppe, den Eiern hat man Verkehrslärm vorgespielt und zwar mit 65 Dezibel, das ist ungefähr dem, also die Lautstärke, die auch normaler Verkehr wohl hat. Und eine zweite Gruppe der Eier hat Zebrafinkengesang zu hören bekommen. Und die Küken sind dann irgendwann geschlüpft und dann hat man die Küken wieder den Eltern zurückgegeben. Die wurden also von den Eltern großgezogen. Und dann hat man eine zweite Phase eingeleitet. Man hat die Küken nachts in einen abgetrennten Raum gebracht, hat wieder der ersten Gruppe Verkehrslärm vorgespielt, der zweiten Gruppe Zebrafinkengesang und einer dritten Gruppe hat man jeweils das andere vorgespielt. Also zuerst Verkehrslärm als Ei, dann Finkengesang als Küken und umgekehrt. Ja, und die Ergebnisse sahen so aus, dass die Eier mit Verkehrslärm in der Tat deutlich geringere Schlupfquoten hatten. Und die Küken mit Verkehrslärm, sowohl als Ei als auch als Jungvogel, die waren am Ende kleiner und leichter als die andere Gruppe. Die Küken mit dem Gesang als Ei und Jungvogel, die waren tatsächlich am größten und am schwersten. Also das konnte man statistisch signifikant nachweisen. Und die Gruppe 3, die jeweils die anderen Gesänge oder Lautstärken zugespielt bekommen haben, die waren genau dazwischen. Ja, also das fand ich schon mal ganz cool.
Das ist auch cool. Also Aspekt. Verkehrslärm am schlechtesten und Zebrafinkengesang am besten und die anderen lagen dazwischen.
Genau. Und man hat dann noch eine Untersuchung gemacht. Man hat das Blut herangezogen. Man hat also nicht nur gemessen, wie schwer die Tiere waren, sondern man hat auch die Zellen untersucht und da die Telomere. Das ist ein Abschnitt der Chromosomen, also der DNA in den Zellen. Und man weiß, die Telomerlänge ist verantwortlich für Zellalterung. Also je kürzer die Telomere wären im Laufe eines Lebens, desto schneller oder desto weiter ist der Zellalterungsprozess vorangeschritten. Man weiß auch, dass Stress die Länge der Telomere beeinflusst. So, man hat die also untersucht und tatsächlich festgestellt, dass je mehr Verkehrslärm da war, desto kürzer waren die Telomere. Also hier sieht man einen direkten Zusammenhang zwischen Stress und ja, physiologischen Entwicklungen, möchte ich mal sagen.
Spannend. Also Martin sucht sich immer relativ tiefgreifende Infos aus der Wissenschaft. Jetzt fühle ich mich hier mit meinem wieder so eine gesellschaftliche kleine Schlagzeile mitgebracht.
Vielleicht darf ich die mal vorlesen, ausnahmsweise.
Ja, klar. Sehr gerne.
Genau, du schreibst nämlich, also deine Schlagzeile lautet Fehlalarm, Vogel veräppelt Polizei.
Ja, ich weiß nicht, habt ihr beide das schon gehört, Jenny, Martin?
Ich habe das schon gesehen bei Social Media tatsächlich.
Also gesehen habe ich es nicht, aber das Phänomen, das dahinter steckt, habe ich auch schon live erlebt.
Ja, okay. Also, ich fange mal so an, das war Anfang April und diese Geschichte wurde am Anfang von den Medien und von allen möglichen als Aprilscherz für den Aprilscherz gehalten, auch von den Beamten erst. Die hörten nämlich die ganze Zeit Sirenengeräusche aus dem Park und sind dann da mit einer Streife hingefahren, um zu gucken, was da los ist. Sie haben aber keine andere Streife vorgefunden, sondern einen Vogel, der im Baum saß und der eine Sirene imitiert hat. Das war im Englischen Berkshire und die sind halt ausgerückt, weil dieser Vogel die Sirene nachgemacht hat. Interessanterweise sogar ein nicht das Original-Sirenengeräusch, sondern eins, was sie zu Übungen benutzen. Also gibt es die Theorie, dass dieser Vogel vielleicht in der Nähe von diesem Übungsplatz, wo sie diese andere Sirene benutzen, groß geworden ist. So, das hat sich in den Medien auch ziemlich viral verbreitet, dieses Video. War ganz lustig, wie die Polizei da so steht und da oben ist halt so ein kleiner Piepmatz. Die Art wurde übrigens auch in den Medien als erst als Krähe bezeichnet. Da hat sich aber schnell rausgestellt in der Community, dass es wahrscheinlich ein Star ist. Ich habe mir dieses Video auch angeguckt und ich halte das für eine Amsel. Also ich glaube, das war eine Amsel, die das gemacht hat. Das sieht man so ein bisschen an der Struktur, an dem, Körperbau.
An der Form, ne? Ja.
Ja, genau. Und total spannend. Ich habe ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge von meinen Amseln in Münster berichtet, die den E-Scooter, den Bolt, das Bolt-Geräusch nachmacht, wenn man die bewegt, ohne sie zu entsperren. Und mittlerweile, diesen Frühling, sind es mindestens 8 Amseln, die dieses Geräusch nachmachen. Und ich hab's euch noch, mal aufgenommen. Wir hören mal einmal gemeinsam rein. Finde ich mega faszinierend. Ja, ich glaube, die sind von Bolt gekauft. Also. Ja, und Jenny, welche Imitation mal so beobachtet?
Ich habe mal neben der Feuerwehr gewohnt und bei mir waren es tatsächlich Stare. Die cool. Feuerwehr hatte immer so einen Sound, der, ich glaube so, jetzt geht's los, der Tag, ich weiß auch nicht so genau. Und diesen Sound, so ein Ding, 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 hat der Star dann nachgemacht manchmal am Abend, wo der Sound halt offensichtlich nicht gespielt wurde von der
sehr
Feuerwehr.
Cool. Ja, faszinierend. Die können den Schnabel öffnen, da kann sonst was rauskommen. Das finde ich immer total spannend. Okay, falls ihr die Links nochmal zu den entsprechenden Artikel oder zu dem Zeitungsartikel sehen möchtet, nachlesen möchtet, dann schaut wie immer unter unseren Shownotes.
Thema der Woche.
So, kommen wir zum Hauptthema der Folge. Diese Folge steht unter den Sternen Europawahl und dafür haben wir Jenny mitgebracht. Nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Jenny.
Hi.
Und Jenny, du bist beim NABU tätig und da vor allem im Flächenschutz in Deutschland, richtig? Was heißt das genau und was hat das mit Europa zu tun?
Ja, genau. Also Flächenschutz oder Schutzgebiete, da geht es darum, dass Arten und Lebensräume natürlich auch einen gewissen Schutz brauchen. In Deutschland nutzen wir die ganzen Flächen sehr viel und da muss teilweise ein bisschen gelenkt werden, dass trotzdem Vögel und Insekten mitgedacht werden. Und da gibt es bestimmte Gebiete, wo einfach der Schutz ein bisschen höher ist. Und da geht es dann um Flächenschutz. Und was das mit der EU zu tun hat, das ist super cool. Es gibt einfach gewisse Gesetze von der EU, die auch EU-weit gelten und sich um Arten und Flächenschutz kümmern. Und es gibt auch das größte Netzwerk von Schutzgebieten weltweit, Natura 2000, das auf der EU basiert.
Also ich würde sagen, auf das Thema Natura 2000 gehen wir nachher nochmal im Detail ein, weil das, glaube ich, eine der größten Errungenschaften auch der EU ist. Ansonsten habe ich überlegt, machen wir vielleicht an der Stelle nochmal einen ganz kurzen Icebreaker. Also wir wissen jetzt ungefähr, was du machst. Und was das mit der Sendung zu tun hat. Normalerweise sind ja die Icebreaker mal ein bisschen, kreativer, sage ich mal. Aber ich war heute ein bisschen, gehirnmatschig unterwegs. Deswegen ist mir nicht so was Gutes eingefallen. Ich hoffe, das ist trotzdem interessant.
Ach, das ist
und
großartig.
Ich hoffe, ihr seid auch spontan genug. Mal gucken. Und zwar meine Frage war an euch, wenn wir an Europa denken und an Arten- und Tierschutz, welche Art fällt euch da spontan ein und warum?
Willst du anfangen, Jenny?
Ich kann auch erst anfangen, wenn ihr wollt, dann könnt ihr noch ein bisschen überlegen. Ich habe natürlich den Vorteil, die Frage schon gekannt zu haben.
Ja, also spontan würde mir direkt die Turteltaube einfallen.
Ja, warum?
Weil die Turteltaube einfach ein Vogel ist, der erstmal in Europa verbreitet ist und eine große Rolle bei der Jagd spielt in diversen Ländern und die auch tatsächlich sehr stark dezimiert wird durch die verschiedenen Länder in Europa. Deswegen denke ich an die Turteltaube.
Mhm,
passend zu unserer nächsten Folge übrigens, die sich ein bisschen auch um dieses Thema dreht.
Jenny, hast du schon eine Idee? Oder
ja, ich habe eine Idee, aber kein Vogel. Ich hoffe, das ist auch okay.
Das ist auch okay.
Klar.
Ich habe direkt an den Otter gedacht, weil der unser Maskottchen für unsere EU-Wahlkampagne ist. Der Otter, der uns allen sagt, dass wir bitte wählen gehen sollen auf den Plakaten des NABU. Also ein bisschen intern, aber den habe ich in den letzten Wochen so oft gesehen. Und ich hoffe, ihr seht den auch alle mal. Unseren coolen Namen.
Ich hatte den definitiv auch im Kopf. Ja.
Ja, gefällt mir sehr gut übrigens das Design der Kampagne. Also dieser Otter hat ja so ein Europa-Shirt an und ihr habt ja verschiedene andere Tiere, die irgendwie Europa-Flagge bekennen. Das finde ich sehr schön, finde ich sehr ansprechend.
Ich kann auch sagen, welche Art mir als erstes eingefallen ist. Das war natürlich auch eine Vogelart, nämlich der Weißstorch. Und zwar deswegen, weil er gewissermaßen ja irgendwie auch ein Symbol für den Natur- und Artenschutz ist, aber auch, weil er in fast ganz Europa vorkommt. Und was ich so spannend finde, ist, wir haben ja in Deutschland so eine Zugscheide. Also wir haben ja verschiedene Populationen von Weißstörchen, die in unterschiedliche Wintergebiete fliegen, wo sie dann überwintern, also die in Westdeutschland hauptsächlich über die Westroute, also nach Frankreich, Spanien und Nordafrika. Und dann haben wir ja die Ostzieher, die vor allem so in den neuen Bundesländern ja leben. Und die ziehen ja über den Nahen Osten nach Ostafrika. Und das war so für mich, weiß nicht, so ein Sinnbild auch für ja, EU-Artenschutz. Genau. Also ich finde, Vögel sind ja insgesamt so ein Sinnbild für in Anführungsstrichen grenzenlosen Artenschutz, weil sie eben gerade die Zugvögel ja Grenzen nicht kennen und ja durch viele Gebiete fliegen. Und ich glaube, neben Natura 2000, was wir gleich nochmal näher besprechen werden, ist die Vogelschutzrichtlinie, die EU-Vogelschutzrichtlinie, eine der mitgrößten Errungenschaften, die wir so in der EU haben. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, Jenny?
Ja, genau. Also das habe ich vielleicht vorhin schon angeteasert mit Natura 2000. Also wir haben einmal die Vogelschutzrichtlinie und auch noch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und gemeinsam bringen diese beiden Richtlinien das Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 zusammen. Und das besteht schon seit 1992. Und das sind einerseits Schutzgebiete, die eben Lebensräume schützen und auch Arten und vor allem Vögel. Und das ist in Deutschland sind das 5200 Gebiete. Das ist der Stand 2019. Und 15,5% der Fläche an Land. Also ganz schön viel eigentlich. Und die Vogelschutzgebiete davon, das sind insgesamt 742. Und das sind 11,3% der Fläche. Und in der ganzen EU, da ist sogar der Anteil noch ein bisschen höher. Da sind es 18,5%. Also es ist wirklich eine super Errungenschaft. Und es geht in diesen Gebieten auch darum, dass ein sogenannter günstiger Erhaltungszustand aufrechterhalten wird. Also dass es wirklich den Lebensräumen und den Arten, die da geschützt sind, gut geht.
Ja, total spannend. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Also dank diesen Richtlinien, die Vogelschutzrichtlinie ist übrigens auch schon 1979 entstanden und nochmal 2009 so in dem Stand jetzt aktualisiert worden. Also das besteht 45 Jahre und bildet unsere Grundlage für diese ganzen Schutzsachen. Und ihr müsst euch das vorstellen, die EU hat das aufgestellt und gibt es an die Mitgliedstaaten weiter und die müssen das dann in ihrem nationalen Recht umsetzen. So in der Vogelschutzrichtlinie, da vielleicht nochmal ein paar Worte zu. Da ist beispielsweise geregelt, dass alle wildlebenden Vögel unter Schutz stehen. Die stehen dann im Anhang 1 und im Anhang 2 sind die Vögel, die Jagd geregelt, also die wirtschaftliche Nutzung in Anführungsstrichen. Welche Arten dürfen in welchem EU-Staat gejagt werden? Welche Jagdzeiten? Dann gibt es noch weitere Anhänge, wo beispielsweise geregelt ist, dass keine Eier entnommen werden, dass es keine Frühlingsjagd geben soll und solche Dinge. Also das ist unser extrem wichtiges Tool, damit wir auf EU-Ebene Druck machen, dass das auf nationalem Recht umgesetzt wird und unsere Vögel hier alle unter Schutz stehen. Was nicht drin ist, sind beispielsweise invasive Arten oder Neuankömmlinge wie beispielsweise die Nilgans oder die Kanadagans.
Vielleicht noch eine Frage, Jenny. Unter Schutzstellung ist ja immer eine Sache, aber was ja auch ganz wichtig ist, ist die Vernetzung von Schutzgebieten. Kannst du was sagen, wie das mit den Natura 2000 Gebieten aussieht? Sind die gut untereinander vernetzt? Ist das auch ein Ziel dieser Aktion oder dieser Richtlinie?
Das ist auf jeden Fall ein Ziel und das ist auch wirklich ganz gut durchdacht, weil es ist nicht nur so, dass jedes EU-Land Flächen unter Schutz stellen soll, sondern in die EU, also die große Landmasse oder Europa, ist in verschiedene Regionen unterteilt, in denen es ja unterschiedliches Klima gibt, unterschiedliche Lebensräume und innerhalb dieser Regionen sind dann Flächen zu schützen. Also es ist wirklich von der Natur her gedacht und nicht von menschlichen Grenzen, die wir einfach irgendwo gesetzt haben, was ja für Vögel und andere Tiere einfach keinen Sinn macht. Genau, also das soll wirklich wirklich ein Netzwerk sein. Natura 2000 nennt sich auch transeuropäisches Naturnetz. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Transportnetz in der EU und das ist so ein bisschen das Gegenstück dazu für Tiere, Pflanzen und die Natur.
Das ist eine schöne Beschreibung. Also wir haben jetzt gehört Vogelschutzrichtlinie, wir haben Natura 2000 gehört, wir haben FFH, Flora, Fauna, Habitat, also Pflanzen, Tiere und Lebensräume. Was eigentlich mit Pilzen? Ich glaube, die sind bei Flora mit drin, oder? Naja, auf jeden Fall, also diese drei Richtlinien. Aber warum, was bedeutet das jetzt? Warum brauchen wir Europa für diese, warum sind diese Richtlinien so wichtig?
Also einmal ist es so, dass über das europäische Recht wirklich einfach gut durchdachte Gesetze dann auch in Deutschland im nationalen Recht umgesetzt wurden, weil man da auch einfach in der Europäischen Kommission, in der EU gute Vorgaben gemacht hat. Und dann ist es ja so, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, dass Tiere und Pflanzen und Lebensräume ja einfach nicht an nationale Grenzen denken. Also das hatte ja Martin auch mit den Störchen angesprochen. Da muss es einfach eine Vernetzung über Grenzen hinweg geben. Das heißt, da müssen wir mit unseren Nachbarländern gut zusammenarbeiten, weil viele Arten einfach auch ja über die EU hinweg reisen und aber überall Lebensräume brauchen. Vielleicht hier überwintern sie und da brüten sie. Und wenn da eins von wegbricht, dann kann das auch einfach große Probleme für die ganze Population geben.
Mein persönlicher Eindruck ist ja immer, dass Natura 2000 Gebiete in Deutschland oft auch Naturschutzgebiete sind. Stimmt das oder ist das nur so ein sehr subjektiver Eindruck?
Nee, das stimmt. Also viele Natura 2000 Gebiete sind tatsächlich in nationalem Recht auch zusätzlich noch als Naturschutzgebiete geschützt, vor allem FFH-Gebiete. Bei Vogelschutzgebieten ist es häufig eher ein Teil. Also insgesamt ist es so, wir haben wahnsinnig viele verschiedene Schutzgebietskategorien in Deutschland. Das ist alles auch ein bisschen historisch gewachsen. Und in der Regel ist ein Schutzgebiet mindestens zwei oder drei Kategorien gleichzeitig.
Und jetzt aus deiner Sicht als Expertin für Flächenschutz und Schutzgebiete, würdest du sagen, wir brauchen noch mehr Schutzgebiete in Deutschland und in Europa? Oder ist das eigentlich schon ganz gut? Und wie sieht's mit der Umsetzung eigentlich aus?
Ja, also tatsächlich in Europa gibt es schon auch Länder, die noch ein bisschen mehr machen könnten. Das ist super unterschiedlich. Also es gibt Länder, wo ganz viel schon unter Schutz steht und es gibt Länder, wo noch relativ wenig unter Schutz steht. In Deutschland, wenn man sich jetzt rein diese ganzen Kategorien zusammen anguckt, von denen ich auch gerade sprach, sind wir schon bei 37% an Land und 45% im Meer. Das hört sich wahnsinnig viel an, aber dann muss man eben diese Schutzgebietskategorien noch mal ein bisschen genauer angucken, weil nicht bei jeder Schutzgebietskategorie geht es wirklich um den Schutz von Arten und Lebensräumen, sondern teilweise zum Beispiel Landschaftsschutzgebieten auch einfach nur ums Landschaftsbild. Wohingegen zum Beispiel Naturschutzgebiete, die du ja gerade auch angesprochen hast, da geht es wirklich um spezielle Schutzgüter. Also da ist dann auch festgelegt, diese Art, dieser Lebensraum soll hier geschützt werden. Aber die sind häufig super klein. Also ungefähr die Hälfte von denen ist unter 50 Hektar. Das heißt, da haben wir auch wahnsinnig viele Randeffekte von der Landwirtschaft drumherum. Zum Beispiel. Genau, also von dem her, wir haben schon relativ viele Schutzgebiete, aber die Schutzgebiete, die wirklich streng geschützt sind, zum Beispiel auch Großschutzgebiete wie Nationalparke, das sind nur 0,6%. Also das sieht schon ganz anders aus. Das ist so das andere Ende des Spektrums. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel geschützte Flächen, aber der Schutz der Natur ist in vielen dann nicht so gut gegeben, wie wir das eigentlich bräuchten. Das liegt auch daran, dass wir häufig nicht genug Leute haben, nicht genug Kapazität, die sich um diese Flächen kümmern. Wir haben da auch von NABU-Seite ganz viel Einsatz von Ehrenamt, aber das Hauptamt bekommt einfach immer mehr Aufgaben und wird dann gleichzeitig nicht aufgestockt, kriegt nicht mehr Kapazitäten.
Wir haben jetzt über die ganzen Schutzkonzepte gesprochen. Was ist so das Ziel? Wo soll das hinlaufen? Ich habe mal sowas gelesen von 30% der Flächen, glaube ich. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist ein Ziel, das sich sowohl die EU als auch die internationale, also die Welt-Community sozusagen gesetzt hat. International ist das im Weltnaturabkommen festgelegt und auf Europaebene in der EU-Biodiversitätsstrategie. Und da geht es darum, dass wir 30% der Fläche nutzen in der EU und in der ganzen Welt, um der Biodiversität, also den Arten und Lebensräumen, den Vorrang zu lassen. Aber es geht also nicht darum, dass wir in 30% der Fläche keine Nutzung mehr haben, sondern wirklich, dass wir da sagen, wir gucken eben besonders darauf, dass wir Arten und Lebensräume dort schützen. Und in der EU haben wir es sogar noch ein bisschen strenger gemacht, indem wir gesagt haben, ein Drittel davon, also 10% der Fläche, sollen noch strenger geschützt werden, sodass da auch überwiegend natürliche Prozesse ablaufen können, so wie ich das vorhin mit den Nationalparken angesprochen habe.
Ja, Jenny, du hast ja auch schon erwähnt, dass es hin und wieder auch nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch in anderen EU-Mitgliedstaaten etwas mangelhafte Umsetzung des EU-Rechts gibt, also was Schutzgebiete angeht, aber was vielleicht auch andere Bereiche betrifft, wie Jagd zum Beispiel. In dem Zusammenhang gibt es ja ein Verfahren oder ja ein Verfahren, was noch nicht läuft, aber was gestartet wurde, nämlich ein Vertragsverletzungsverfahren. Also genauer gesagt, Mitte März hat ja die EU-Kommission Deutschland ermahnt oder abgemahnt, und zwar wegen des Versagens beim Natur- und Vogelschutz. Kannst du was zu diesem Verfahren sagen? Was bedeutet das? Worum geht's da eigentlich?
Genau, also es gibt leider immer mal wieder solche Vertragsverletzungsverfahren. Also leider ist es ja auch gut. Also da setzt einfach die EU geltendes EU-Recht durch. Und die Mahnung ist quasi der erste Schritt. Da weist sie ein Mitgliedsland, in diesem Fall Deutschland, darauf hin, dass da was schiefläuft im Land. Und bei dieser Mahnung geht es eben um die Vogelschutzrichtlinie oder um die fehlende Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie. Da geht es darum, dass wir einige Gebiete unzureichend schützen. Zum Beispiel, dass wir sie nicht vollständig in nationalem Recht umgesetzt haben. Und auch darum, dass wir einige Vogelarten nicht ausreichend bedacht haben bei der Festlegung der Gebiete. Also deren Verbreitungsschwerpunkte liegen nicht unbedingt innerhalb des Netzes, was natürlich nicht geht, wenn wir die schützen wollen. Und außerdem ist es bei der Vogelschutzrichtlinie auch so, dass wir Erhaltungsmaßnahmen festlegen, also in den Gebieten quasi festlegen, was da zu tun ist, damit es den Vögeln in Zukunft besser geht. Und auch das haben wir in 220 Gebieten bisher verfehlt. Also da muss jetzt Deutschland nacharbeiten. Da haben die jetzt auch einige Monate Zeit für, um quasi der EU-Kommission eine Antwort zu geben, wie sie diese Probleme lösen wollen, zeitnah, weil die Vogelschutzrichtlinie, wie wir vorhin gehört haben, gibt es ja schon eine ganze Weile. Also es ist jetzt nicht so, dass das Problem nicht irgendwie bekannt gewesen wäre oder nicht erst seit gestern besteht. Genau. Und weiter geht es jetzt eben so, Deutschland äußert sich, sagt, wie es diese Probleme lösen soll. Und wenn es das nicht hinbekommt, zu antworten oder auch die Probleme zu lösen, dann kann es eben weitergehen in so ein Vertragsverletzungsverfahren und im schlimmsten Fall dann sogar vorm Europäischen Gerichtshof landen.
Und dann mit einer hohen Geldstrafe beispielsweise bestraft werden.
Genau.
Ja, wir haben dazu noch mal einen Kollegen aus Brüssel gefragt, den Raphael Weiland, der ist für den NABU in Brüssel vor Ort, und wir hören mal einmal rein, was er dazu sagt.
Vertragsverletzungsverfahren, das klingt erstmal ominös, ist aber eine gute Sache. Die EU-Kommission ist offiziell Hüterin der Verträge. Sie schaut also, dass die Mitgliedstaaten EU-Recht einhalten. Wir Umweltverbände können Sie darüber informieren, in sogenannten Beschwerden, wenn wir der Meinung sind, dass die Mitgliedstaaten das EU-Recht brechen. Das haben wir vom NABU auch schon mehrfach, auch erfolgreich getan. Oft hilft eben leider nur der Druck aus Brüssel. Wenn dann so ein Verfahren eröffnet wird, dann gibt es erstmal ein Schreiben. Die Bundesregierung bekommt die Möglichkeit zur Antwort. Noch ein Schreiben, und erst im letzten Schritt kann die Kommission den EuGH anrufen. Das ist zum Beispiel bei unserer Grünlandbeschwerde passiert. Da hängt das Verfahren jetzt beim EuGH. Bei unserem Vogelfall wirft die EU-Kommission Deutschland vor, für bestimmte Vogelarten nicht ausreichende Schutzgebiete ausgewiesen zu haben und in vielen Schutzgebieten keine Maßnahmen durchzuführen. Das müssen dann die Länder machen. Wir hoffen insgesamt, dass durch dieses Verfahren neuer Schwung in den Vogel- und Gebietsschutz kommt, denn offenbar haben unsere Appelle alleine nicht ausgereicht.
Danke an dich, Raphael. Kurze Erklärung für die Zuhörenden: EuGH, das ist der Europäische Gerichtshof.
Ja, neben dem Vertragsverletzungsverfahren oder der Abmahnung Deutschlands ist euch vielleicht auch noch aufgefallen, dass Anfang des Jahres das Nature Restoration Law in aller Munde war, also das Renaturierungsgesetz. Das ist ja eine geplante Verordnung der EU mit dem Ziel, dass Mitgliedstaaten nicht nur die Umwelt schützen, sondern eben auch den ökologisch guten Zustand der Natur wiederherstellen. Und das liegt seit 2022 als Vorschlag der EU-Kommission vor und hat bisher zahlreiche Hürden genommen. Im Februar diesen Jahres kam es dann zur Zustimmung im EU-Parlament für einen finalen Gesetzesentwurf für dieses Renaturierungsgesetz. Ja, was das unter anderem für Vögel bedeutet, dazu hören wir jetzt nochmal Raphael Weiland aus Brüssel.
Das Nature Restoration Law soll tatsächlich ganz verschiedene Maßnahmen lostreten, über die reinen Schutzgebiete hinaus. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass wir mehr Bäume in den Städten bekommen, konkrete Schutzmaßnahmen für echte Natur draußen, mehr Auen, wenn Dämme zurückgebaut werden, oder auch mehr Totholz im Wald. Das alles kommt natürlich dem Vogelschutz zugute, denn die Vögel werden dann mehr Nistplätze finden, zum Beispiel im Totholz, Rückzugsräume in der Agrarlandschaft oder Insekten als Futter. Leider ist das Gesetz noch nicht in Kraft, das hängt jetzt aber einzig an den Mitgliedstaaten. Nach der Wahl geht es dann um die ambitionierte Umsetzung. Genau deswegen ist es auch wichtig, dass wir ein starkes Signal an die neue Kommission senden und alle Vogelfreunde sich an der Europawahl beteiligen. Denn nur so schaffen wir es, Umwelt, Natur und Klimaschutz weiter auf der Agenda zu halten.
Ja, und Raphael sagt, es hängt jetzt einzig an den Mitgliedstaaten. Und wir wissen inzwischen ja, seit der erfolgreichen Abstimmung im EU-Parlament haben sich nämlich einige Mitgliedstaaten wieder zurückgezogen, also ihre Zustimmung zurückgezogen. Und einige haben sogar angekündigt, sich ihrer Stimme zu enthalten, wenn das Gesetz dann im EU-Rat beschlossen werden soll. Das heißt also, wie Raphael sagt, jetzt müssen wir ein starkes Signal setzen, und zwar durch oder bei der EU-Wahl. Ja, und damit kommen wir eigentlich schon zum Abschluss dieses Themas und machen nochmal eine kurze Zusammenfassung beziehungsweise sagen euch, wie ihr dem Vogelschutz in der EU helfen könnt.
Also nochmal zusammengefasst gesagt, es gibt diese ganzen Gesetze. Und wenn es die nicht geben würde auf europäischer Ebene und die Länder dazu verpflichten würde, die umzusetzen, könnte jedes Land quasi machen, was es will. Und zwar im schlechteren Sinne. Und das würde auch passieren. Also Länder würden erlauben, diverse Vögel abzuschießen, würden weniger Schutzgebiete möglicherweise aufgrund von wirtschaftlichen Interessen, das würde passieren. Und zum Glück gibt es diese europäischen Gesetze, die da die Grundlage legen und Sicherheit auch noch viel machen könnte, beispielsweise Landwirtschaft, Glyphosat, da könnte auch noch viel von der EU kommen, um wirklich in Europa die Natur, die Vögel zu sichern.
Also der 9. Juni, das ist der Tag der Europawahl. Das ist unsere Chance, etwas für den Vogel- und den Naturschutz in Europa zu bewegen. Ganz wichtig, ihr könnt schon wählen, wenn ihr 16 Jahre alt seid, also mindestens 16 Jahre alt. Und ihr müsst die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder ihr seid EU-Bürgerin eines anderen Mitgliedstaats. Dann könnt ihr in Deutschland auch wählen, wenn ihr euch ins Wahlverzeichnis eintragen lasst. Inzwischen solltet ihr eigentlich alle die Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Ihr könnt, noch habt ihr Zeit, die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Ihr könnt dann also auch eine Briefwahl machen. Und das geht dann per Post, per E-Mail oder per Internet, also relativ einfach. Da müsst ihr euch also nicht ins Wahllokal schleppen. Und wenn ihr Leute mobilisieren wollt, dann schaut doch mal in den NABU-Shop. Da haben wir nämlich ganz tolle Produkte zur EU-Wahl. Zum Beispiel das super beliebte Otter-Poster. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Fabian, ne? Wir haben Aufbügler und wir haben Abzieh-Tattoo.
Abzieh-Tattoo. Hammer.
Die sind kostenfrei, aber zuzüglich Versandkosten dann.
Weitere fachliche Infos finden wir sicher auf der NABU-Seite. Da kann Jenny nochmal sagen, was habt ihr da alles bereitgestellt?
Genau, auf nabu.de/Europawahl findet ihr Entscheidungshilfen dazu. Es gibt auch noch den Link klimawahlcheck.eu. Da hat der NABU und andere Umweltschutzverbände Infos über die Klimaposition der Parteien der Europawahl zusammengestellt. Und es gibt auch das ganz interessante Scoreboard da. Das ist eine tabellarische, interaktive Übersicht, wo man sehen kann, wie die Parteien in der Vergangenheit abgestimmt haben und was die Versprechen der Parteien in ihren Wahlprogrammen sind. Nämlich, wie stimmen sie tatsächlich ab für Klima und Natur?
Genau, dieses Scoreboard nennt sich auf der Seite Bilanz zum EU-Parlament. Und da könnt ihr mal ein bisschen rumspielen. Das ist super interessant, auch zu sehen, was wie die anderen Länder entschieden haben und so weiter.
Ja, natürlich ist wichtig, was die Parteien sagen, weil wir wählen ja jetzt bei der Europawahl nicht Europa, ja, nein. Das ist ja nicht das Kreuz, sondern wir wählen Parteien und deren Programm entscheidet. Erstmal sollte man natürlich unsere Empfehlung, eine pro-europäische Partei wählen und dann eben auch gucken, was möchte die Partei, was ist denen beim Klima wichtig, was ist denen in der Landwirtschaft wichtig, was bei diversen Punkten, und da könnt ihr euch auf nabu.de/europawahl sehr gut informieren.
Ja, an der Stelle sagen wir erst einmal Danke an dich, Jenny, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, uns informiert hast über die Schutzgebiete. Auch Dank an dich, Raphael, aus Brüssel.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich hattet, und ja, geht alle wählen.
Ja, sehr, sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank.
NABU-Gezwitscher.
Also heute haben wir zwei weitere NABU-Gezwitscher-Angelegenheiten für euch, die wir euch gern vorstellen wollen. Zum einen die Aktionstage Biologische Vielfalt. Die finden vom 20. bis zum 30. Mai statt. Dabei laden alle NABU-Gruppen oder viele NABU-Gruppen bundesweit ein, die Vielfalt der Natur zu entdecken, und zwar auf ganz verschiedene Art und Weise. Sie geben Führungen, Radtouren, geben Vorträge und viele andere Veranstaltungen. Das Angebot könnt ihr euch anschauen, was es in eurer Nähe gibt, und zwar unter dem Shortlink nabu.de/naturkrise.
Außerdem findet bald der Insektensommer 2024 statt. Das Motto, erst wählen, dann zählen. Nee, umgekehrt, glaube ich. Da könnt ihr eine Stunde lang Insekten beobachten und zählen. Ihr kennt das ja schon aus der Stunde der Garten- und der Wintervögel. Und vom 31. Mai bis 9. Juni ist die erste Runde. Es wird noch eine zweite Runde im August geben. So ist bundesweit vom NABU, vom LBV und vom NABU Naturgucker. Und mehr Infos findet ihr dazu unter nabu.de/insektensommer. Da gibt es alle Infos, Tipps zum Zählen, wie funktioniert es, welche Hilfsmittel gibt es, welche Aktionen sind geplant an dem Tag und vieles mehr.
Ja, Und das Schönste zum Schluss, der Bird of the Day.
Den Bird of the Day, ja.
Den verraten wir nicht, aber so viel sei verraten, der wurde heute schon genannt. Und zwar passt er nämlich auch sehr gut zur EU-Folge. Der Name der Art leitet sich ab.
Ich spiele ihn erstmal ein, Martin.
Ah ja, stimmt.
Ganz langsam, ja.
So, Gott, ich bin so aufgeregt. Ich möchte sie gerne vorstellen.
Sehr schöner Gesang. Ja, also, waren noch ein paar andere Vogelsounds, aber wir meinen dieses Gurrende.
Dieses Gurrende. Und ich glaube, das verrät auch schon ein bisschen, in welche Richtung das geht. Also der Name dieser Art leitet sich von diesem gurrenden Gesang ab. Und das ist eine, ja, wunderschöne Taubenart. Ich glaube, so viel können wir verraten. Sie hat so eine rosa Brust. Sie hat so schwarz-weiße Halsflecken, also auf beiden Seiten. Sie hat so rostbraun geränderte Flügeldecken. Also eine sehr attraktive kleine Taubenart. Und sie war auch schon Vogel des Jahres 2020 aus gutem Grund, denn sie hat unheimlich starke Bestandseinbrüche in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern erlitten. Seit 2006 hat sie in Deutschland Einbuße von 63% der Population hinnehmen müssen, laut des Dachverbands der deutschen Avifaunisten. Das könnt ihr euch einmal angucken auf der Seite. Ja, und deutschlandweit ist sie verbreitet, aber mit teils sehr großen Lücken und vor allem in Ballungsräumen und Großstädten. Und wir machen das natürlich traditionell schon so, dass wir aus dem NABU-Vogelbuch vorlesen.
Vielleicht dazu noch, bevor wir das machen, vielleicht die Auflösung. Ich meine, Jenny, du siehst uns beide hier im Studio sitzen. Wir sitzen hier noch wie zwei.
Turteltauben.
Ja, so sieht's aus. Genau. Also es geht um die Turteltaube. Und Martin.
Ich darf mal vorlesen.
Du darfst vorlesen hier, das NABU-Buch.
Okay, dann muss ich erst mal gucken, welche Seite.
Du musst so blättern vor dem Mikro so.
Einfach so ins Verzeichnis gucken. Wo sind die Tauben? Ich stehe so unter Druck. Wo sind sie denn, Herr
Vor
Autor?
Vor den Singvögeln sind die Tauben.
Na, sage mal. Da. 146. Nee. So. Also, ich lese vor das Kapitel, das sich da nennt Im Fadenkreuz. In 10 EU-Ländern ist die Jagd auf die seltene Taube legal. 2 Millionen Vögel werden jährlich europaweit geschossen. Hinzu kommt der illegale Abschuss und Fang, beispielsweise bei der Frühlingsjagd auf Malta, in Italien oder Griechenland. Die Herausforderung durch ihren schnellen Flug sowie der Geschmack machen die bedrohte Turteltaube zu einem begehrten Jagdobjekt.
Ja, das ist auch eine super Überleitung eigentlich zu unserer nächsten Folge auch. Da wird es nämlich um den Abschuss von Vogelarten gehen. Bis dahin würde ich sagen, wundervoll, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, muss man ja sagen. Und Jenny, wir danken dir jetzt hier nochmal offiziell, dass du dabei warst.
Vielen Dank.
Noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr mehr über die Turteltaube erfahren wollt, schaut mal bei Instagram vorbei, beim NABU-Bundesverband. Da gibt es immer noch ein paar mehr Infos und auch nochmal den Gesang zur Turteltaube.
Und ansonsten natürlich, abonniert uns, setzt euch ein Glöckchen, schreibt uns, wenn ihr was wissen möchtet oder wenn ihr Lobkritik loswerden möchtet, an vogelpodcast@nabu.de.
Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Bis bald, ihr alle.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. We'll be right back.